Hi, ich bin Noah, ich bin 20, ich bin trans, ich label mich nicht, wenn es darum geht, wen ich liebe.
Hallo und willkommen zu Familienbildung, dem Podcast rund um Familie und LGBTQ+.
Ja, es hat ja jetzt fast, ich habe wirklich vorhin nochmal in meinem Kalender geschaut, es hat jetzt wirklich fast ein Jahr gedauert, bis wir, ja, also genau, ich wollte sagen, wir kennen uns, nächsten Monat kennen wir uns seit einem Jahr irgendwie, aber ich kenne dich ja quasi schon etwas länger, weil ich dich schon etwas im Netz beobachtet habe und deshalb auch auf dich zugekommen bin und wir uns deshalb überhaupt erst kennengelernt haben, aber wir haben tatsächlich jetzt fast ein Jahr gebraucht, um ein Interview auf die Reihe zu kriegen. Nichts schlimm ist, weil ja jetzt auch gerade quasi einjähriges Jubiläum von der Serie Druck ist, mit der dich ja ein besonderes Verhältnis verbindet. Und vielleicht kannst du erstmal kurz erklären, was ist eigentlich Druck? Worum geht's da eigentlich? Was ist das überhaupt für eine Serie? Weil es kennt ja nicht jeder.
Ja, Druck ist eine Jugendserie, die von ZDF Funk produziert wurde oder immer noch wird. Und in jeder Staffel, also es gibt gerade 4, die draußen sind und es wird gerade die 5. produziert. In jeder Staffel geht es um einen anderen Charakter. Das Ganze basiert auf der norwegischen Jugendserie Skam, bei der schon doch recht viel Varietät herrschte. Nicht nur im Sinne von, wie gehen unterschiedliche Jugendliche mit Schule und Liebe um. In der 3. Staffel gibt es einen Charakter in Norwegen namens Isak. Isak merkt im Laufe der Staffeln, dass er schwul ist und verliebt sich in einen jungen Mann. Und während den Staffeln 1 bis 3 in Norwegen werden schon verdammt viele verschiedene Sexualitäten aufgezählt oder betitelt, wie zum Beispiel eben schwul sein, lesbisch sein, bi sein oder eben auch pan sein, was ich persönlich bis zu dem Zeitpunkt noch nie in einer Jugendserie gesehen habe. Und sowohl in Norwegen als auch in Deutschland gibt es, oder auch in den anderen Remakes, es gibt in, ich glaube, 7 oder 8 weiteren Ländern Adoptionen. Und Deutschland hat eben das Glück, eine davon zu sein. Bei uns in der 3. Staffel handelt es sich um Matteo. Und Matteo merkt, genauso wie Isak, im Laufe der Staffeln, oh, ich glaube, ich bin nicht ganz straight. In Deutschland ist allerdings die Besonderheit, dass der Charakter, der den jungen Mann verkörpert, in den Matteo sich verliebt, trans ist.
Ja, und damit hast du ja direkt ein bisschen was zu tun. Da kommen wir gleich noch drauf. Ich glaube, wir müssen noch mal kurz ein bisschen erklären, wie diese Serie funktioniert. Also es funktioniert ja im Prinzip so, dass es einzelne Clips gibt, die einfach wirklich so mehr oder weniger, nicht mehr oder weniger, in Echtzeit ausgestrahlt werden, so dass man halt das Gefühl hat, man ist sozusagen live mit dabei. Und am Ende der Woche war das dann immer zusammengeschnitten zu einer kompletten Episode sozusagen
Folge.
Oder langen Folge, genau. Und was auch noch dazu kommt, was mich natürlich so als Medientante besonders fasziniert hat, ist so der ganze Social Media Content. Das heißt, die Charaktere haben eigene Instagram-Accounts, schreiben sich in irgendwelchen WhatsApp-Chats was und das kann man sozusagen oder konnte man als ZuschauerInnen eben mitverfolgen und mit abonnieren und quasi neben dem, was in den einzelnen Folgen ausgestrahlt wurde, sonst auch noch mit teilhaben an dem Leben der Charaktere, was es halt sehr lebensnah und sehr realistisch irgendwo gemacht hat. Ja, und jetzt ist es ja so, dass die Tatsache, dass diese Remakes, die gibt es ja auch in fast allen, nein, nicht fast allen, aber in vielen europäischen Ländern, auch in den USA gab es Remakes von diesem Original, was du schon angesprochen hast, von der norwegischen Originalserie. Und ja, jetzt ist es ja sozusagen besonders, dass in dieser 3. Staffel in Deutschland eben zwar die Grundthematik aufgegriffen wurde, wieder aus einer Perspektive eben dieses junge Mannes, der halt feststellt, dass er eventuell schwul sein könnte, dass eben jetzt sein Love Interest ja eben vielleicht doch nicht genau so 1:1 besetzt wurde, wie es in den vorherigen Remakes der Fall war, sondern dass es eben ein Charakter ist, der eben als Transmann da plötzlich auftaucht, was zwar gar nicht erst am Anfang so bekannt ist. Insofern haben wir schon gespoilert, für die, die es noch nicht gesehen haben, aber die haben jetzt Pech gehabt.
Ja, was tut mir leid, darum geht es in dieser Folge unter anderem.
Genau, das ist sicherlich Kernthema auch dieser Folge. Ja, was hast du jetzt damit zu tun? Also wieso? Wir müssen sozusagen die Büchse der Pandora öffnen und erklären, was du jetzt damit zu tun hast, dass es so ist, wie es ist.
2018 Nein, ich habe eigentlich schon 2017 von dem deutschen Remake erfahren durch eine Freundin und habe da schon in Kontakt mit Funk gestanden. Also habe Funk eine E-Mail geschickt, ob die das bestätigen können. Und dann kam auch eine E-Mail. Ja, das ist so. Wir bekommen eine Adoption. Und dann habe ich mit einer Freundin, die eben auch sowohl das norwegische Original geschaut hat, als eben auch dann eben die ersten Folgen von Staffel 1, darüber geredet, dass es doch eigentlich voll cool sein würde oder auch voll toll, wenn es im Deutschen, dass es doch interessant wäre, auch einen Charakter da zu haben, der eben trans ist. Wir fanden halt die Idee von einem, von unserem deutschen Evan, so heißt der Charakter in Norwegen, ganz cool, wenn dieser eben Transgender wäre.
Also ihr hattet die Idee, dass sozusagen der Love Interest von dem Matteo, der ja in der dritten, aus dessen Perspektive eigentlich die ganze dritte Staffel erzählt wird, dass der eben ein Trans-Charakter sein soll. So, wie ging das dann jetzt weiter? Also das ist ja immer noch weit fern von, also man kann ja eine Idee haben, aber da muss man ja irgendwas damit machen. Ihr habt ja irgendwas damit gemacht scheinbar.
Es hat mich so ein bisschen zu ermutigt, doch einfach mal einen Instagram-Post zu machen. Und auch wenn halt die Chance sehr klein war, dass halt überhaupt irgendjemand es eben sieht, habe ich es gemacht. Und dann kamen die ersten Schauspieler, die es geliked haben. Dann kamen die ersten vom Team, die es geliked haben. Dann kamen die ersten vom Funk überhaupt, die es geliked haben. Und dann habe ich durch eine der Schauspielerinnen Kontakt zu Paula bekommen. Paula ist die Regisseurin, Paula Beck. Und ja, von Paula habe ich dann auch letztes Jahr erfahren, dass generell viele aus dem Team den Post überhaupt gesehen haben und die haben eine WhatsApp-Gruppe gehabt, haben sich dann da die Posts hin und her geschickt oder den Post hin und her geschickt und drüber geredet. Und Paula hat mich dann gebeten, ein bisschen mehr zu erzählen und es hat dann damit geendet, dass sie, also das Team, mit ZDF geredet hat und es erst so ein bisschen sicher, dass ihr sowas machen wollt? So, die Zuschauer sind jetzt vielleicht nicht ganz so interessiert. Aber sie meinen dann auch, entweder, also ganz kurz am Rande anschneiden geht nicht, entweder ganz oder gar nicht. Und dann haben sich halt beraten und haben dann gesagt, okay, wir machen es ganz, mit allem drum und dran.
Also das heißt, die Idee, einfach irgendwie als Sidekick irgendwo nochmal kurz das Thema Transgender unterzubringen, war denen dann auch zu wenig, sondern die haben gesagt, okay, wenn wir es machen, dann machen wir es echt, stellen wir es quasi in den Mittelpunkt dieser Staffel auch mit rein, so kann man es sagen, oder? Ja. Okay, gut, das ist ja dann auch passiert, wie die es gesehen haben oder dann jetzt anschauen werden, merken werden. Was war denn noch so deine Rolle dann in dem Ganzen? Also ich meine, du hast halt, muss man ja auch mal erstmal hinkriegen, du hast halt einfach es geschafft, irgendwie über diesen Insta-Post überhaupt die Aufmerksamkeit auf dich, jetzt nicht so sehr als Person, aber halt auf deine Idee, so, dass es doch cool wäre, wenn man diese Staffel ein bisschen anders gestaltet als ursprünglich vielleicht geplant. Das hast du ja irgendwie hingekriegt, dass diese Aufmerksamkeit da war und dann warst du in Kontakt auch mit dem Team.
Im Mai 2018 hatte ich dann den ersten Kontakt mit den Menschen vom Casting und war so ein wunderschöner Satz. Ja, also das, was ich jetzt von dir gelesen habe und was ich so von dir höre, und was ich auf deinen Bildern und im Video gesehen habe, würde ja eigentlich schon ganz gut zu unserem Matteo passen. Also mit dem Michi würde sie ja schon ganz gut harmonieren, denke ich mal.
Das heißt, du stehst quasi als Casting-Charakter in der Pipeline mit drin.
Ja.
Ja, okay.
Wurde ich halt gefragt, ob das halt okay ist, wenn die halt öfter mal eben schreiben oder anrufen, um halt eben Fragen dazu zu stellen. Im September ging es dann daran, dass eben es mehr ans Schreiben ging. Und da war dann der Punkt, dem Team, sondern auch mir persönlich, ist eigentlich relativ wichtig war, dass halt wirklich schon jemand genommen wird, der schon weiter ist in der Transition. Ich habe halt noch kein Testo und war da zu dem Zeitpunkt auch noch, genauso wie jetzt, auf Wartelisten für Psychologen. Das war dann der Punkt, wo dann entschieden wurde, okay, es wird ein Casting gemacht für einen anderen Transmann, der gesucht wird. Trotzdem wurde ich von den unglaublich tollen Skriptschreibern mit eingebunden und sehr oft zu Rate gezogen.
Fass vielleicht nochmal kurz zusammen. Also im Prinzip war die Entscheidung dann klar, wir brauchen, um das Konzept von der Storyline, so wie wir es uns überlegt haben, umsetzen zu können, brauchen wir einen Transmann, der schon auf Testo ist und halt auch einfach ne, vom Passing her schon so weit.
Ja.
Das ist auch vielleicht eben genau das, sonst hätte das Konzept wahrscheinlich so nicht funktioniert, dass er halt auch wirklich als, auch optisch sozusagen, als Mann wahrgenommen wird und weil ich will jetzt nicht zu viel spoilern, ne? Aber es hätten sonst manche Szenen in dieser Serie ja so nicht funktioniert.
Ja.
Wenn sozusagen Matteo von Anfang an gewusst hätte, ah, da wird es trans, alles klar. Sondern das hat er ja nicht von Anfang an gewusst. Das können wir ja schon mal so weit sagen vielleicht. So, und das heißt aber, man hat dich trotzdem dann einfach sozusagen als Experten in der Sache befragt. Und das finde ich ja schon einfach ziemlich cool, ja. Also dass man nicht die Idee hatte zu sagen, ah ja, wir wissen, wie das ist, wenn man trans ist, jetzt schreiben wir mal eine tolle Geschichte drüber, sondern wir fragen halt jemanden, der weiß, wie es ist. Und ich meine, das ist ja auch nur eine Perspektive, die du halt angeboten hast, aber da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, inwieweit das dann auch so umgesetzt wurde. Aber was waren das dann für Fragen, zu denen man dich im Prinzip so als Experten für das Thema dann rangezogen und befragt hat?
Eine der Fragen war halt, ist es plausibel, dass ein Transmann Sport anmachen würde? Ja, ist es. Warum sollte ein Transmann keinen Sport wie machen? Klar, es kann passieren, dass der Lehrer ein A ist und vielleicht ein bisschen Metzel macht mit der Benotung oder mit dem generell an Schulen. Es ist halt nicht unbedingt das A und O, dass halt Trans-Schüler super behandelt werden. Und gerade an deutschen Schulen oft so, dass halt Schüler, die trans sind, trotzdem auf die für sie falsche Toilette müssen, in die falsche Umkleide kommen beim Sportunterricht oder eben auch misgendert werden oder mit dem falschen Namen angesprochen werden. Obwohl mit den Lehrern gesprochen wurde oder so. Und die Schulen weigern sich trotzdem. Und halt solche Fragen wurden halt gefragt, so wie ist das an den Schulen? Und eben, wie gesagt, das Sportabi. Oder eine Frage, die halt ganz am Anfang gestellt wurde, war, wie hast du eigentlich gemerkt, dass du trans bist?
Ja, wie hast du das eigentlich gemerkt? Lass uns doch mal ganz kurz, von der Serie wirklich so ein bisschen wieder zurück zu dir gehen. Ja, wie hast du das eigentlich gemerkt?
Oh Gott, ich war jung. Ich war sehr jung, als ich für mich das schon gemerkt habe. Meine jüngsten Erinnerungen gehen wirklich an Kindergartenzeit, so mit 4, sage ich mal, plus minus zurück, wo ich schon gemerkt habe, so, okay, wir haben 3 Toilettenkabinen, eine blaue Tür, eine gelbe Tür, eine rote Tür. Irgendwie gefühlt alle Mädchen gehen nur auf die rote, auf die gelbe gehen alle und auf die blaue gehen Jungs. Also es waren Unisex-Toiletten, aber trotzdem gab es halt eine inoffizielle Ordnung. Mhm. Ich glaube, ich war genau 1 oder 2 Mal in meinem Leben auf der roten Toilette. Ich war sonst immer noch auf der gelben oder auf der blauen Toilette. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mich gefragt habe, wieso ich nicht mit den Jungs spielen kann bei bestimmten Dingen, sondern mit den Mädchen spielen muss, wo ich halt eigentlich mit den Jungs lieber spielen wollte. Also wir hatten jetzt nicht unbedingt großartig Geschlechterrollen im Kindergarten, aber trotzdem gab es halt ab und zu mal Spiele, wo dann eben quasi Jungs gegen Mädchen gab.
Genau, ich glaube, das ist ja auch, also ich meine, auch wenn sich Kindergärten, und ich meine, das ist ja jetzt auch dann bei dir nochmal ein paar Jahre wieder her, weil du ja auch 20 bist, das hat sich ja auch heute jetzt schon wieder ein bisschen verändert, aber trotzdem gibt es ja nach wie vor, auch wenn der Kindergarten das vielleicht gar nicht so forciert, auch Kinder einfach, die sehr in so Rollenstereotypen denken und irgendwie Mädchen gegen Jungs oder nur die Mädchen spielen mit den Puppen und nur die Jungs spielen mit dem Bagger. Also ich meine, das ist ja nach wie vor trotzdem ein Thema, ja klar.
Halt, alle Mädchen haben ja Kleider getragen und demnach war ich dann halt auch, okay, alle Mädchen tragen Kleider, also trage ich auch ein Kleid. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich wirklich geheult habe, wenn ich kein Kleid tragen durfte, weil alle Mädchen haben Kleider getragen. Das ging auch wirklich über die Grundschule weiter bis zur Gesamtschule. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich noch 11 war oder schon 12 war, aber ich hatte mit Ende 11, Anfang 12 mit einer Lehrerin einen Streit. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass es so etwas wie Transsein gibt. Ich wusste einfach nur, dass ich mich nicht so fühle, wie ich mich fühlen soll. Und habe mit ihr wirklich einen Streit gehabt ums Thema, wie ich angesprochen werde, weil ich nicht mit meinem Mädchennamen angesprochen werden wollte. Und ich wollte aufs Jungsklo und durfte es nicht. Ich wurde im Endeffekt auf den Flur gesetzt für den Rest des Tages und sollte über mein Verhalten nachdenken.
Das ist schon eine Nummer, ja.
Aber ich war 13 oder 14. Ich meine, ich war 14, als ich dann durch Zufall eigentlich in den Sommerferien mitten in der Nacht einen eigenen Fernseher hatte im Zimmer und somit die gesamte Nacht Fernsehen gucken konnte und dann auf Phoenix war das oder auf Arte oder so, auf eine Dokumentation gekommen bin über Transgender. Zu dem Zeitpunkt wusste ich schon, okay, ich bin definitiv nicht hetero, hab mich mit 12 oder 13 als bi erstmal geoutet. Hatte dann eine Phase, wo ich dachte so, okay, ich bin einfach nur komplett lesbisch. Wahrscheinlich ist das einfach der Grund, warum ich so fühle. Und dann kam diese Dokumentation. Ich saß da und man konnte förmlich Glühbirne über meinem Kopf aufleuchten sehen. So,
ah, oh wow. Das ist das. Ja.
So fühle ich mich. Ja. Genauso wie das beschrieben wird, fühle ich mich. Und so geht's mir. Und das bin ich.
Darf ich da kurz mal einhaken, weil ich denke mir so, ja, was ist das denn für ein Gefühl, was man da hat? Weil ich meine, irgendwie so diesen Struggle, ich glaube, jeder, der zur LGBTQ-Community gehört, kennt ja sozusagen diese Fragen, die man sich stellt und diesen Aha-Moment, wo man kapiert, ah, das ist das. Ich stelle mir einfach vor, so diese Erkenntnis zu sagen, wow, krass, meine Geschlechtsidentität ist eigentlich gar nicht die, die ich dachte und die alle anderen denken oder die ich jetzt irgendwie auch jahrelang gelebt habe, sondern es ist irgendwie alles ganz anders. Was ist das, also neben dem, dass dir ein Licht aufgegangen ist, wie du es gerade so schön beschrieben hast. Aber ich versuche mir gerade vorzustellen, was ist das für ein Gefühl? Also was?
Im ersten Moment war ich froh.
Ja.
Im zweiten dachte ich mir, ach du Scheiße, mein Leben ist vorbei. Ich habe ein Jahr gebraucht, bis ich überhaupt selber damit klarkam. So, okay. Ich bin ein Kerl, aber ich sehe aus wie ein Mädchen. Ich habe hüftlange Haare. Ich trage mehr oder weniger gezogenermaßen Make-up. Ich laufe in Kleidchen rum und in Mädchensachen, die offensichtlich Mädchensachen sind. Und sobald ich irgendwas anziehe, das maskuliner ist, werde ich sofort entweder als Lesbe betitelt oder einfach nur komisch angestarrt. Was tue ich jetzt?
Und dann kam eine sehr dunkle Zeit in meinem Leben, die sehr, sehr, sehr dunkel war, in der es mir überhaupt nicht gut ging. Bis es halt wirklich zu einem Punkt kam, wo ich gesagt habe, okay, ich kann so nicht mehr weitermachen. Ich will das nicht mehr. Ich will nicht mehr leben. Ich bin sehr dankbar für meinen Bruder, für meinen Papa, weil die in den Tagen für mich da waren, und zwar sehr für mich da waren. Das war in einer Zeit, wo meine Mama sehr viel gearbeitet hat. Knapp 20 Tage später kam dann der Punkt, wo ich nicht mehr konnte und halt einfach wirklich wieder gedacht habe, okay, nein, wenn ich jetzt nichts sage, dann ist es wahrscheinlich in ein paar Tagen komplett aus. Dann habe ich eine Stunde lang in der Dusche gesessen und geheult und habe dann eine WhatsApp-Gruppe gemacht, um irgendwann mal 8 Uhr abends oder so, wenn nicht sogar noch später, habe in der Küche gesessen und habe 6 Freunden einen sehr, sehr, sehr langen Text geschrieben, wie ich mich fühle und was mit mir los ist und warum ich mich so fühle. Und ich bin unglaublich froh, dass alle 6 es sehr akzeptierend angenommen haben, sehr schnell gesagt haben, so, uns war schon irgendwie so ein bisschen klar, dass du nicht so das typische Mädchen bist. Und wir haben dich trotzdem lieb, du bist trotzdem noch du. Aber wie sollen wir dich zum Fuck nochmal nennen? Ja, das war dann das große Fragezeichen. Ich hatte keine Ahnung, wie ich genannt werden wollte. Möchtest einen Namen, der zu dir passt? Oder einen Namen, der deinem alten Namen ähnelt? Oder was komplett anderes? Oder ausgefallener, wie weiß Gott was? Ich wollte halt einfach irgendwas, das zu mir passt. Und dann haben alle 6 angefangen zu überlegen, okay, welche Namen würden passen? Und alle 6 haben unabhängig voneinander einen Namen geschrieben. Und ich war so komplett verloren. Ich wusste nicht, welchen Namen ich mag. Ich wusste nicht, welche ich nicht mag. Ich habe mich irgendwie im ersten Moment mit keinem von diesen Namen identifizieren können. Und meinten 2 meiner Freundinnen einfach, okay, wenn du mit keinem irgendwie gerade wirklich klarkommst, dann, wir haben alle Noah geschrieben. Also, wie wär's, wenn wir es einfach ausprobieren für so 2, 3, 4 Wochen? Und nach diesen 2, 3, 4 Wochen blieb's dann irgendwie bei Noah.
Das heißt also, du wirst sozusagen umgetauft worden dann durch deine Freunde, die sich halt einen neuen Namen für dir überlegt haben.
Ja.
Okay. Ja gut, jetzt sind wir ja ein bisschen abgeschweift. Danke aber dafür trotzdem, weil ganz wichtig, glaube ich, so ein bisschen auch den Hintergrund zu verstehen. Lass uns mal wieder so ein bisschen zurück zu Druck kommen. Vielleicht reden wir einfach mal über so ein paar Szenen aus der Serie. Es gibt ja so ein paar so Schlüsselmomente, die doch irgendwie einfach nochmal dieses Thema, wie ist es als Transmensch, ja, wenn man in bestimmten Situationen auf also mit bestimmten Situationen konfrontiert ist, wie ist das dann? Es gibt ja so diese eine Szene, ich weiß jetzt wahrscheinlich gar nicht ganz genau, vielleicht weißt du es ganz genau, welche Folge das ist, wo eben der David, also der den Transmann in der Serie spielt und der ja auch selber trans ist, der Schauspieler, das muss man ja nochmal dazu sagen. Ich finde das auch nochmal wichtig, weil ich meine, das ist einfach nicht die Idee von dem Casting-Team auch war, zu sagen, wir suchen halt jemanden, der irgendwie toll einen Transmenschen spielen kann, sondern wir nehmen einen Transmenschen, der es halt auch wirklich verkörpern kann. Genau, und ja, und da gibt's ja diese Szene, wo er halt dann doch, weil es so ein paar Irritationen zwischen ihm und Matteo gibt, was eigentlich los sein könnte, weil irgendwie ist komische Vibes, irgendwas stimmt nicht so ganz, wo er sein Coming-out bei ihm hat und ihm halt erzählt, dass er trans ist. Und ich weiß nicht, wie du diese Szene erlebt hast, aber ich als Nicht-Betroffene fand sie sehr, sehr berührend und sehr, ja, auch einfach auch toll gemacht, irgendwie nicht super dramatisch irgendwie überzeichnet oder so, sondern einfach sehr, sehr klar und sehr direkt und auch sehr so, dass man aber trotzdem gesagt hat, uff, ja, aber wie hast du diese Szene erlebt?
Es ist sehr realistisch dargestellt. Also es ist durchaus ein Moment, den die beiden da teilen, der so vorkommt oder vorkommen kann. Bei mir war es zum Beispiel ganz anders. Ich war mit Worten in dem Moment überhaupt nicht gut am Anfang. Ich meine, mittlerweile gehe ich durch die Weltgeschichte und sage, yo, hi, ich bin trans. Und Leute kommen mich dann so, hä? Ich habe persönlich damals mit Briefen gearbeitet bei meiner Familie und eben, wie gesagt, bei Freunden mit einer WhatsApp-Nachricht. Aber es war sehr berührend und auch wirklich sehr, oh wow, ja, genau so kann das passieren. Zu sehen, wie David und Matteo sich da unterhalten. Und auch Matteos Reaktion war sehr realistisch, ohne jetzt zu viel darauf einzugehen, wie er reagiert hat. Mhm. Es war schön, aber auch emotional.
Ja, sehr emotional, oder? Also, und ich finde, dieser eine Satz, der ja auch dann, glaube ich, überall wahrscheinlich zitiert wurde und aufgetaucht ist, den David sagt.
Ich bin ein Junge, ich muss mich nur mehr anstrengen.
Genau, ich bin ein Junge, ich muss mich nur mehr dafür anstrengen, ja. Aber was ist das für eine Anstrengung? Also ich meine, ist das ein Satz, den du so nachempfinden kannst, wo du sagst, ja, genau so ist es?
Ja, ich persönlich werde so normal oft misgendert. Und je öfter ich misgendert werde, habe ich wirklich das Gefühl, je mehr das passiert, desto mehr muss ich mich anstrengen, halt auch wirklich junghaft darüber zu kommen. Oder ich meine, ich bin mittlerweile 20, das heißt männlicher, nicht mehr junghafter, oh Gott. Ich werde halt Emily. Aber gleichzeitig, ich persönlich bin halt jetzt nicht so für hardcore maskulin aussehen, bei mir zumindest, weil ich bin klein für einen Mann. Demnach finde ich, wenn ich mich persönlich jetzt in Muskelshirt und Baggy Jeans dahinstellen würde, würde ich aussehen wie ein Sack. Ist einfach so.
Ja, aber ich denke, es ist ja wahrscheinlich auch noch mehr, als nur jetzt sich das sozusagen optisch irgendwie anstrengen zu müssen, irgendeinem Bild zu entsprechen. Ich meine, abgesehen davon, dass man es vielleicht auch gar nicht will, ja, also ich meine, das ist ja das Nächste, wie du es jetzt auch beschreibst. Aber was sind das noch so, kannst du so ein paar so Alltagsthemen, Situationen vielleicht benennen, wo du sagst, boah, da ist es echt anstrengend und da ist es auch echt schwierig, irgendwie letztendlich damit umzugehen?
Schule.
Ja.
Egal, was man sagt, sobald es einfach nur für Lehrer oder Mitschüler etwas femininer ist, heißt es immer sofort, ja, sicher, dass du überhaupt trans bist. Oder sicher, ja, du bist doch voll das Mädchen, meine ich so.
Ja, das wird dir auch so echt so direkt ins Gesicht gesagt dann.
Ja, ich habe ein Mädchen in meiner Klasse, sie selber gesagt hat, dass sie Mitglied der LGBT-Community ist, aber sehr transphob rüberkommt. Also sie misgendert mich auch, mit Absicht, sie weiß das. Sie guckt mich an und so wirklich fängt quasi schon an zu grinsen und nutzt dann den alten Namen. Und das sind so Momente, wo man sich einfach nur denkt, so, thanks, for nothing. Und generell in Schulen ist es halt einfach, Schulen sind dafür, dass wir im 21. Jahrhundert sind, noch sehr weit hinten und nicht gerade offen für Neues, was schade ist. Weil ich meine, es ist ja nicht nur, dass mittlerweile einfach viel, viel mehr Menschen offen damit umgehen, dass sie zum Beispiel eben trans oder genderfluid oder non-binary sind. Ich bin mir relativ sicher, dass Lehrer und auch Mitschüler höchstwahrscheinlich, zum Teil auch mit Absicht, um Leute zu verletzen, einfach die falschen Pronomen nutzen würden.
Ja, ich weiß auch gar nicht, ob jetzt nur aus Absicht, also ich meine, das, was du da über diese eine Mitschülerin von dir berichtest, das klingt halt schon einfach so nach richtig, richtig gemein sein wollen, aus welchen Gründen auch immer, ja, was auch immer sie da leiten mag. Ich glaube, das Problem ist ja wahrscheinlich auch wirklich so dieses, sobald irgendwas unbekannt ist und man irgendwas nicht kennt, ja, wie reagiert der Mensch? Er reagiert erstmal mit Abwehr, weil das ist irgendwie die sicherste Perspektive, ja, die man wahrscheinlich hat. Und ich glaube, das stimmt schon auch, ne? Also weil du ja am Anfang auch gesagt hast, naja, du hast irgendwie noch nie wirklich in deutschen Serien oder schon gar nicht in Jugendserien irgendwie einen Charakter gesehen, der trans ist. Geht mir ganz genauso. Ich kann mich auch erinnern, eben vor 20 Jahren war es auch eher ungewöhnlich, in Jugendserien lesbische oder schwule Charaktere zu sehen. Das ist inzwischen relativ für normal, ne? Also gehört schon zum guten Ton dazu, so nach dem Motto. Aber es ist halt genau der Punkt, ne? Also da ist man halt schon weiter. Und jetzt ist das halt irgendwie was wirklich ja noch für viele noch total Unbekanntes und man weiß dann immer nicht so richtig, was ist das denn? Was ist genau der Unterschied zwischen Trans und Inter zum Beispiel? Da geht's schon los, ja? Mhm. Also ich meine, das ist ja so ein Thema. Und ich meine, das ist ja allein schon, deshalb hat ja, glaube ich, diese dritte Staffel von Druck schon einen ganz guten und wichtigen Beitrag geleistet, einfach zu sagen, hey Leute, uns gibt's auch und das ist, wie wir leben oder zumindest einfach aus einer Perspektive jetzt dargestellt. Das ist natürlich nicht, repräsentiert ja auch nicht jeden und alles, ja klar. Aber dass einfach mal mit diesem Thema auch in Berührung kommt. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, so beim Lesen so der Kommentare, die man auf YouTube dann natürlich auch entsprechend lesen konnte oder auch in den Social Media Kanälen. Was war so dein Eindruck, so was die Akzeptanz angeht? Hattest du das Gefühl, ja, da ist eine ganz, ganz gute Akzeptanz?
Am Anfang gab es, also gerade so, nachdem die erste Folge rauskam, wo man halt schon annähernd so ein bisschen ahnen konnte, okay, er ist eventuell nicht cis, gab es recht viele Kommentare, die ich gelesen habe, wo auch bei mir auf dem Account welche waren, die dann von wunderbaren Druckfans vernichtet wurden. Dann kam so, ja, was für eine Scheiße ist das, darf man fluchen?
Ja, na klar, darf man fluchen. Okay. Du zitierst ja in dem Fall.
Das geht nicht. Das ist doch eine Frau. Wo ich mir dachte so, was hat den Menschen ins Gehirn geschissen? Und solche Kommentare kamen halt auch sehr häufig von anderen am Anfang. Aber ich glaube, also zumindest habe ich so wahrgenommen, je länger die Staffel halt ging, desto positiver wurden eben auch die Kommentare. Mhm. Und auch der Zuspruch. Und auch mehr Leute haben es, glaube ich, dann gerafft so, hey, eigentlich ist es ja gar nicht schlecht und eigentlich ist es ja auch voll cool.
Ja, und eigentlich ist es gar keine große Sache, ne? Obwohl es natürlich schon eine große Sache ist auf der einen Seite. Aber letztendlich die Geschichte, so wie sie dann erzählt wurde, ist halt einfach nur eine Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen gewesen. Letztendlich,
ja.
Das ist ja auch was, glaube ich, der Serie einfach dann gelungen ist, einfach eine Geschichte zwischen zwei Menschen zu erzählen und nicht so sehr dann auch vielleicht den Fokus immer auf die sexuelle Identität oder was auch immer der Charaktere zu legen. Ich finde, das ist auch nochmal so ein Punkt, den man einfach hervorheben muss dabei. Okay, lass uns nochmal auf eine andere Szene gucken, die auch sehr, sehr emotional und sehr berührend auf irgendwie eine gewisse Art und Weise auch
war. Von 29.
Ich weiß nicht, ist das 29? Die Schwimmbadszene.
Oh Gott, also, die Schwimmbadszene.
Ja, erzähl mal was von der Schwimmbadszene, bevor ich jetzt wieder zu viel sage.
Das ist wesentlich Schwimmbadszene. Trigger, einfach nur Trigger.
Ja.
Ich habe geweint, ich habe zu viel gefühlt an dem Tag. Ich fühle immer auch zu viel an dieser Szene. Szene 29.
Ja, alle, die es nicht wissen wollen, müssen jetzt weghören. Alle anderen dürfen jetzt zuhören.
Wenn man es noch nicht gesehen hat, am besten jetzt einfach mal eben Druck schauen gehen. David wurde vom Sportlehrer geoutet vor der Schule. Daraufhin verschwindet David für einige Tage. Und dann gibt es eine wunderschön emotionale, sehr realistische Szene, wo ich auch selber, also ich habe auch mit anderen Trans-Leuten danach über diese Szene geredet und wir waren uns alle einig, dass halt im ersten Moment ein ziemlicher Trigger war und ich war auch zwischenzeitlich am Überlegen, ob ich mit Paula und dem Team rede, ob man eventuell in den Titeln Trigger Warning mit einbauen sollte, weil es halt einfach sehr, sehr wahr ist, was David sagt und man merkt eben auch, finde ich, an Lukas' Reaktion, dass es auch ihm sehr nah ging, weil er hatte halt wirklich Tränen in den Augen und ich finde gerade so emotionale Szenen sind sehr schwer zu spielen zum Teil mit Tränen und wie er halt davon redet, wie er eben in der Schule behandelt wurde oder dass eben Leute fragen, wie er auf Klo gehen will oder mit jemand anderem, den er liebt, schlafen möchte. Das sind halt Sachen, die halt wirklich sehr häufig gefragt werden oder auch einem an den Kopf geworfen werden. Es tut weh,
Matteo und David in dieser Situation zu sehen. Aber gleichzeitig ist es halt einfach so wunderschön, wie Matteo halt im Endeffekt auch darauf reagiert, wie es halt David geht. Aber es ist immer noch sehr berührend und sehr viel für den Moment. Und wie schon kurz angedeutet, meine Klasse ist nicht unbedingt super accepting. Beziehungsweise ein paar wissen es auch nicht, dass ich überhaupt trans bin. Ich habe schon überlegt, ob ich einfach am Ende meiner Schulzeit in meine Klassengruppe diese Szene schicken soll. So, hey, genauso fühle ich mich oder habe ich mich bei euch gefühlt. Vielen Dank auch. Weil es beschreibt halt einfach wirklich, wie sehr, sehr viele Transleute sich fühlen. Und das hat Druck unglaublich gut hinbekommen. Ja. Und Lukas vor allem mit Michelangelo zusammen. Hut ab.
Ich würde so gern so ein bisschen so Richtung Ende auch langsam kommen. Wo es sicherlich noch viel zu besprechen gäbe. Aber nochmal bei dieser, also das ist ja, im Prinzip gibt es ja mehrere Coming-out-Szenen, wenn man so will. Also es gibt ja die Szene, wo David sein Coming-out vor Matteo hat. Dann gibt es ja dieses Outing in der Schule, diese Szene, wo halt der Lehrer ja nicht wissend ihn quasi vor der gesamten Schule outet und das dann auch über Social-Media-Kanäle irgendwie total viral geht und irgendwie nichts besonders Schönes alles. Und dann gibt's ja eigentlich, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber ich finde, diese Schwimmbad-Szene ist ja fast nochmal wie so ein Coming-out, weil er ja da wirklich dann auch mitteilt, was er erlebt für Situationen und was er erlebt hat für Situationen und wie furchtbar die waren und so weiter. Und was würdest du so sagen, weil du ja auch schon gesagt hast, ja, es gibt so Sachen, die man gefragt wird immer wieder oder die immer wieder irgendwie thematisiert werden und wo man immer wieder diese Situation hat, sich anstrengen zu müssen, halt dann irgendwelchen Bildern zu entsprechen. Was würdest du sagen, was sind denn so absolute No-Gos? Also ich meine, eigentlich würde man dem gesunden Menschenverstand ja zutrauen, dass es einfach Sachen gibt, die man andere Menschen nicht fragt und trotzdem fragt man einiges. Und ich finde, es gibt aber auch Sachen, wo man sagt, es ist okay. Also es geht mir auch so, dass ich sage, ich finde es okay, wenn Leute keine Ahnung haben über bestimmte Sachen, dass sie mich einfach fragen, ne? Aber gibt es aus deiner Sicht so Sachen, wo du sagst, das sind so absolute No-Gos, bitte nicht fragen, bitte nicht irgendwie konfrontieren?
Also ich meine, halt natürlich zwei Sachen, die halt wirklich No-Go sind. Es hat einmal die Frage nach dem Sex. So, außer man ist jetzt zum Beispiel in einer Beziehung mit einem Menschen, der trans ist. Da natürlich, da sollte man halt vorher drüber sprechen, so, okay, haben wir, wenn ja, wie? Fühlen wir uns dazu bereit? Aber das sollte in jeder Beziehung so sein.
Ja.
Oder natürlich auch die Frage, wie man auf Klo geht. Natürlich, man kann, was ich jetzt nicht persönlich schlimm finde, aber das kommt halt auch auf die Person an, auf welches Klo geht man. So, zum Beispiel habe ich halt auch relativ lange nach meinem Outing, halt, wenn ich in der Öffentlichkeit war, entweder Behindertenklos aufgesucht oder bin auf die Frauentoilette gegangen, wobei ich halt echt da komisch angeschaut wurde und zum Teil auch rausgeschickt wurde. Nur weil ich halt auf der Herrentoilette genauso komisch angeschaut wurde und rausgeschickt wurde. Aber da finde ich halt dann so, auf welches Klo gehst du eigentlich? Das finde ich halt nicht schlimm, aber so, wie gehst du auf Klo? Oder auch so eine Sache ist halt Deadname. Nach dem alten Namen fragen ist ein No-Go. Das ist einfach so, hey,
wie heißt du eigentlich richtig, ne? Genau, ja.
Ja, boah, dieses so, wie heißt ich richtig? Noah Alexander. Guck auf meinen Ergänzungsausweis. Ja, das ist ein richtiger Ausweis. Nein, es ist nicht der offizielle, aber er funktioniert wie der offizielle. Da steht mein Name drauf. Es ist ein richtiger Name. Es ist mein richtiger Name. Was der alte Name sagt, hat keinen was zu interessieren. Außer Beamte von der Polizei oder so zum Beispiel. Die dürfen fragen.
Ja, und gibt's aber auch auf der anderen Seite, gibt's absolute Ghosts, wo du sagst, hey, das sind Fragen, die könntet ihr ruhig mal öfter stellen oder Dinge, die man öfter mal ansprechen könnte? Gibt's sowas auch?
Was ich halt jetzt öfter schon erlebt habe, wo ich halt wirklich froh drüber bin, sind halt so Fragen so, Pronomen, so, wie soll ich dich ansprechen? Oder nimmst du er und ihm? Oder welche nimmst du? Oder weil da sind halt Leute, habe ich das Gefühl, sehr oft unsicher, auch wenn man sagt, ich bin transgender, kommen dann so, okay, wie
spreche ich jetzt? Was muss man jetzt tun, ja, genau. Ja,
aber auch, ich finde, es ist halt auch ganz häufig, dass dann halt Leute sich denken so, lieber gar nicht fragen und halt einfach da sitzen und halt einen komisch anstarren. So, wenn man Fragen hat, finde ich, sollte man fragen. Aber dann sollte man nicht so mit Fragen bombardieren, sondern so, dürfte ich dir ein paar Fragen zum Thema Transsein, Transgender sein stellen? Oder ist dir das unangenehm? Und wenn die Person halt sagt, es kann passieren, dass ich eventuell sage, so diese Frage ist mir zu persönlich, ich würde halt lieber nicht trauen, antworten. Da muss man halt auch damit leben. Aber es gibt sicherlich Fragen, die die Person gerne beantwortet.
Ja, und aber ich glaube, es ist ja auch der Unterschied zwischen, stelle ich eine Frage, um sozusagen meine persönliche Neugier zu befriedigen, oder stelle ich eine Frage, weil ich Interesse an dem Menschen habe und ihn irgendwie besser verstehen will. Also
mir fällt gerade auch noch, okay, ich weiß gar nicht, wie die Leute das immer fragen, aber ich werde auch ganz oft gefragt, so, bist du sicher, dass es keine Phase ist?
Auch schön, ja. Die kennen wir, glaube ich, alle, die Frage, die zur LGBT-Community gehören. Die Phasenfrage, ja. Genau. Wie lange darf eine Phase dauern, bis es keine Phase mehr ist?
Was ich auch irgendwie in letzter Zeit, also jetzt gerade sehr aktuell, auch sehr oft irgendwie als Gefühl habe, ist so, dass halt, sobald man sagt, man ist trans, wird man sofort als Homosexueller irgendwie abgestempelt. Ich habe jetzt in letzter Zeit halt recht viele neue Menschen kennengelernt und halt, ich glaube, gefühlt die Hälfte davon ist sofort davon ausgegangen, dass ich dann eben schwul bin, wo ich mir auch noch so, okay, ich label mich zwar nicht, aber schön zu wissen, dass du denkst, ich bin schwul. Ist ja nicht so, dass die meisten Trans-Menschen, die ich halt eigentlich kenne, sich entweder als hetero oder bi labeln. Klar, es gibt eben auch welche, die schwul sind oder die sich so wie ich nicht labeln oder die pan sind oder es gibt so viele andere noch. Aber, oder halt auch bei MTF-Menschen, ich weiß, ich kenne nicht so viel, deswegen weiß ich nicht, ob das so ist, aber ich denke mal, oder glaube, dass halt auch sehr viele halt denken, dass man, nur weil man eben in dem Geschlecht geboren wurde, das eben das Gegenteil vom eigentlichen Geschlecht ist, dass man dann eben auf das gleiche Geschlecht steht, wie man sich halt fühlt. So, es ist halt einfach nicht so. Das fällt mir halt jetzt relativ häufig in letzter Zeit auf.
Gibt es noch irgendwas vielleicht so abschließend, wo du sagst, das wäre eigentlich, was du dir so wünschen würdest? Ich meine, du hast jetzt, wenn du sagst, ja, eigentlich weiß ich das jetzt 16 Jahren und lebe damit in unterschiedlichster Form und habe unterschiedlichste, ja, ich meine, da gibt es tatsächlich Phasen, ja, man hat halt so unterschiedliche Phasen im Coming Out oder so, aber sicherlich jetzt nicht, also wenn man sich sicher ist, das zu sein, was man ist, dann ist man es halt, Punkt. Gibt es noch so andere Sachen, wo du sagst, vielleicht auch für dich persönlich eher, die wären ja einfach wichtig für die nächste Zeit?
Also ich meine natürlich, was ich mir halt generell nicht nur für mich, sondern für, ich sag mal, alle wünschen würde, ist halt, dass halt gerade Schul- und Familien viel akzeptanter werden. Ist akzeptanter ein Wort?
Ich glaube nicht.
Akzeptierender?
Ja.
Okay. Viel akzeptierender werden.
Gerne.
Danke. Halt einfach gerade bei Schulen, also ich meine, natürlich Familien ist halt wichtig, aber ich glaube Schulen, ich habe das Gefühl, dass halt Schüler mittlerweile einfach viel mehr Zeit in der Schule als zu Hause verbringen. Schulen sollten halt wirklich offener werden. Nicht nur Transmenschen gegenüber, sondern generell Menschen gegenüber. Und ich meine für mich, oh Gott, dass ich bald einen Therapeuten, Psychologen finde, dass ich nächstes Jahr mit Tester anfangen kann, hoffentlich, damit ich sehr vielen Menschen einen Stopp legen, Sätze zu Hause und Bart ins Gesicht halten kann. Ich meine, ich glaube, jeder oder viele in meinem Alter sind an einem Punkt angekommen, wo man sich auch mal vielleicht eine Beziehung wünscht. So, maybe for the future eine Beziehung. Und vielleicht endlich mal einen Ausblick auf, was möchte ich in meiner Zukunft überhaupt jobmäßig machen? Weil davon habe ich keine Ahnung.
Und das ist so gar nicht trans-related eigentlich, sondern das Problem irgendwann mal in der Zeit. Genau, ja. Okay, super. Ja, danke dir. Ich glaube, dann haben wir es erstmal und wir werden dann schauen, ob wir noch 15 weitere Folgen machen, um die anderen Themen, die noch auf der langen Liste stehen, dann anzusprechen. Aber erstmal soweit, danke.
Danke euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Familienbildung, dem Podcast rund um Familie und LGBTQ+-Themen.